Was hast du die Woche so getrieben? Wie war Ostern?
Wollte ich gerade sagen, die Woche hat ja gerade erst angefangen. Ostern war nice, schönes Wetter, schön gegrillt, was man halt so macht, wenn man zu Hause
Angegrillt.
Ostern verbringt, was wir eigentlich nie machen.
Seid ihr sonst immer unterwegs?
Eigentlich schon, ja.
Okay. Weiß nicht, wir waren irgendwie weiß nicht, jetzt eigentlich immer zumindest ein Teil zu Hause und ein Teil unterwegs. Haben wir es immer schön abgesplittet. Dieses Jahr natürlich auch zu Hause. Aber war ja echt bestes Wetter. Wir waren irgendwie den ganzen Ostersonntag nice im Garten. War echt entspannt.
Ja, super. Also, das ist ja das große Glück, was wir, glaube ich, momentan haben, dass man zumindest rausgehen kann, ohne dass, also wenn es jetzt hier nur regnen würde und man würde frieren, wäre irgendwie Schrott. Dann
Ja,
müsste ich relativ
friert.
viel Talisker trinken oder irgendwas anderes, was mich warm hält. Und da ich ja noch arbeiten muss, ist das schwierig. Nein, alles gut.
Ich habe heute meine Vorratskammer so ein bisschen umgekramt und habe noch zwei Flaschen Glühwein gefunden. Wäre ja dann was.
Auch nicht schlecht. Ich habe meinen Winterschal ausgemottet, also quasi sozusagen raus aus dem Nahzugriff in den Fernzugriff gepackt, weil ich den, glaube ich, nicht mehr brauche. Also die dicke Wintermütze und den Winterschal
Du hoffst es.
farblich abgestimmt, optimistisch weggeräumt und habe da drunter in der Schublade liegend einen Lagavulin 18 Jahre Fescheil gefunden. Also eine
Was?
kleine, eine 5 cl-Sample und ich weiß nicht, wo das herkommt.
Ja, soll das öfter mal aufräumen.
Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
Beim letzten Mal haben wir ganz schön überzogen, habe ich gesehen.
Ja, wir haben die letzten Male, glaube ich, überzogen. Also jetzt die letzten 2 Sessions.
Naja, die vorletzte war irgendwie so, ich glaube, ein paar 70 Minuten und dann aber direkt so mit 100 noch was, also fast 2 Stunden.
Ja. Da sind die Pferde mit uns durchgegangen quasi. Aber es war ja auch schön und wir haben ja auch gesagt, wir müssen jetzt, da wir sozusagen zu Hause sind, auch nicht so genau auf die Uhr gucken.
Ja.
Solange sich da nicht die Hörer beschweren, dass wir zu lange auf Sendung sind, ist doch alles gut.
Nein, das höre ich immer wieder von den Leuten, die Feedback geben, dass es auch gerne länger sein kann.
Ja, das ist immer, ich finde eigentlich die Stunde ziemlich cool. Das
Ich
ist so ein
auch.
Wenn man sich auf diese Stunde eintaktet und man hört auch, also man macht die Folge an und weiß, okay, die geht jetzt eine Stunde, das geht mir zumindest so bei anderen Podcasts. Na, dass ich mir denke, irgendwie, das ist eigentlich ein gutes Format. Ich finde so diese 17, 15, 20 Minuten Dinger nicht so cool.
Ja.
Aber so eine Stunde finde ich ist perfekt. Was ich überhaupt nicht ab kann, sind so Dinger, die 3, 4 Stunden gehen. Da weiß ich immer nicht, das hat halt keine Struktur so, ne? Das gefällt mir nicht. Aber
Ja.
wenn es mal über eine Stunde ist, nicht schlimm. Wir sollten aber trotzdem, finde ich, die Stunde so zu unserem generellen Maß weiterhin beibehalten. Wenn wir aber jetzt hier so wie jetzt mal über das Medium Internet uns hier connecten und nicht vor Ort zusammensitzen, dann kann man auch mal ein bisschen überziehen. Finde ich nicht so schlimm.
Ja, finde ich auch. Können wir echt machen.
Ja, stattdessen, also was aber natürlich nicht so schön ist, dass der ein oder andere geschrieben hat, dass die Soundqualität nicht ganz so gut ist, weil wir halt zu viel ins Mikrofon atmen. Das ist halt dem geschuldet, dass wir halt hier kein Profi-Equipment haben und nicht in irgendeinem Studio sitzen, sondern halt in Küche und Wohnzimmer.
Hey, das war auch überhaupt, ich glaube, also das Feedback war total positiv. Das war alles
Nein, nein, nein,
entspannt.
so, ich meine das gar nicht. Ich wollte es nur erklären. Das war jetzt
Ja.
kein Front oder so. Ich wollte es einfach nur erklären,
Ja.
woran es liegt. Wir sind halt auf Amateur-Hardware hier unterwegs. Und da kann man jetzt keine professionelle Abmischung erwarten. Zumal wir ja auch in der Vergangenheit das so gemacht haben, wenn wir uns vor Ort gesehen haben, haben wir ja 2 Spuren aufgenommen. Und jetzt nehmen wir ja sozusagen eine über dieses Zoom-Meeting auf, das schon gleich innerhalb von diesem Zoom, in dieser Zoom-Software schon abgemischt wird, von der Balancierung von uns beiden. Und dementsprechend ist halt das nochmal ein anderer Schnack. Aber wir versuchen damit umzugehen. Ich habe mir heute mal so einen Mundschutz drüber ge. So ein, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Popschutz. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding heißt. Aber
Ja, Popschutz.
so ein Schaumstoffkondom habe ich mir, was glaube ich relativ durchlässig ist, sonst könnte man mich ja nicht mehr hören, aber so ein Schaumstoffüberzug habe ich jetzt mal übers Mikrofon drüber gemacht und hoffe, dass das ein Stück weit meine Schluckatem und Stöhngeräusche etwas minimiert.
Ja, wir brauchen ja auch immer noch ein bisschen was, um uns zu verbessern, ja, und wir haben ja bei der Technik relativ schwach angefangen, dann stark nachgelassen und sind jetzt am aufsteigenden Ast und jetzt haben wir einen Popschutz. irgendwann wird das richtig, richtig krass gute Soundqualität, wenn wir dann so viele Follower haben und auch Spenden und Einnahmen generieren, um unser Dramgood Tonstudio bauen zu können. Mit Wänden, voll mit Whiskyflaschen.
Und ich meine, das ist der 15.04. ist ein historisches Datum, ne? Ich habe Popschutz, sehr gut. Ja, ja. Trage ich mir gleich einen Kalender. Mein Kalender ist relativ leer, der Familienkalender, steht nicht viel drin gerade, weil wir halt auch nicht so viele Aktivitäten haben. Da könnte ich mal so einen Popschutz eintragen. Da ist auf jeden Fall noch Platz.
Nicht übel. Sehr schön. Was wollen wir heute Schönes besprechen? Ich habe dir ja heute einfach mal frecherweise die Aufgabe gegeben, dir was zu überlegen.
Ja, das fand ich gar nicht so schlimm, weil mir ja immer irgendwie so ein paar Sachen im Kopf rumspuken, die mich irgendwie beschäftigen oder über die ich mal schnacken möchte. Das erste Thema, was mir gerade so auffällt oder seit, ich sag mal, so 2-3 Wochen irgendwie über die Füße läuft, ist, dass in einem relativ hohen Maß von nahezu allen unabhängigen Abfüllern sehr alte Abfüllungen auf den Markt kommen. Und mit sehr alt meine ich so 30 plus.
Okay.
Und diese sind aber so teuer und so ambitioniert, dass ich mich tatsächlich frage, hey, wer kauft das? Ja. Also ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe jetzt wirklich 5 Minuten, bevor ich mich eingewählt habe, hier habe ich mal so bei 2-3 Shops gescrollt und habe das mal so schnell hier auf den Zettel geschmiert. Luffy 20 Jahre Signatory Vintage. Okay, der ist ein bisschen jünger, ist halt ein Luffy. 540 Euro. Bunna 30 von Duncan Taylor, 699 Euro, also 700. Bowmore 30 Jahre, Hunter Lang, 850 Euro. Kolila 33 Jahre, nochmal Hunter Lang, 660 Euro. Glenturret 30 Jahre, Signatory Vintage, 350, noch einer der günstigen, genauso wie der Dream of Scotland mit 300 Euro, der 31-jährige Secret. Das sind sozusagen, da bist du mit 300 bei 30 Jahren, ist sozusagen schon der Schnapperpreis. Glen Cardam,
krass.
40 Jahre, Malt of Scotland, 600 Euro, Mortlach 30 Jahre, 460 Euro von Douglas Lang, Extra Old, glaube ich, heißt die Reihe.
Die haben Extra Old Particular.
Genau, da haben die auch einen 30-jährigen Bunna für 450 drin und den absoluten Vogel schießt für mich ein noch jüngerer ab. Den habe ich heute gesehen, also jetzt hatte ich vorher, ist der mir nicht aufgefallen, ein Craganmore 26 Jahre von Duncan Taylor, 450 Euro.
Ach, ist das diese dunkle Suppe, 26 Jahre von der Octave-Reihe, ne?
Genau.
Ja, da gibt es noch Imperial 24, der kostet 670, 680.
Ich habe den Imperial extra nicht mit aufgeschrieben, weil das ist eine Lost Distillery. Da gelten
ja, Boogie.
Irgendwie andere Regeln, weißt du? Das kann ich dann irgendwie verstehen. Aber alles andere, was hier steht, sind produzierende Destillerien mit Stoff in der Regel größer 30 und mit Preisen, das geht ja so bei 450 los in der Regel, von 2 Ausreißern mal abgesehen. Und da habe ich schon gedacht, was ist denn da los?
Ich weiß auch nicht, was da los ist. Es ist ja aber offensichtlich so, dass die Käuferschaft die Preise bezahlt. Und ich denke, dass die Whiskys auf jeden Fall relativ selten aufgemacht werden und dass das solche Sachen sind, die halt eher als Investment angesehen werden und nicht als Whisky, also den man trinkt. Also einen 30-jährigen Bunna kann ich auch für ein Viertel von dem Preis haben, der irgendwie hier aufgerufen wurde, was du gerade erzählt hast.
Ja, ich wundere mich darüber einfach nur, ne? Also das sind für mich völlige Fantasiepreise.
Das stimmt.
Ja, also ich frage mich auch tatsächlich, wer kauft den Quatsch für die Kohle? Aber ja, es muss ja auch jemanden geben. Sonst kann sich die Shops das ja auch nicht reinstellen, aber trotzdem finde ich das extrem verwunderlich. Also ich kann mir vorstellen, dass manche Leute glauben, das wäre eine gute Anlage und kaufen sich das und stellen sich das irgendwie in den Schrank, aber für was anderes, hey, sorry.
Ja, also das kann ich gut verstehen, dass man sowas hat, also dass man sich überlegt, okay, lieber eine teure Flasche als 10 günstigere als Wertanlage, sicher, aber einen anderen Grund sehe ich jetzt auch nicht. Also ich würde jetzt, also die Preise da, wenn ich mir jetzt die Octave-Sachen angucke von Duncan Taylor, sind halt alle schwarz wie die Nacht, okay, so
what? Ja, aber 700 Tacken für einen 30-jährigen Bunner, jetzt komm, tu mir mal einen Gefallen. Und dann, das ist ja unabhängig abgefüllt. Ich sag mal, ob da überhaupt eine Wertsteigerung drauf passiert, das steht ja völlig in den Sternen. Bei Originalabfüllung kann ich das ja alles noch irgendwie nachvollziehen.
Ja.
Ne, da hast du ja in der Regel tatsächlich bei alten Abfüllungen auch die entsprechende Wertsteigerung, zumindest wenn es jetzt eine Distillerie ist, die irgendwo, ja, die ein gutes Standing hat.
Ja.
Ja, wenn du einen 30-jährigen Bunner Original abgefüllt hast, der wird schon nicht im Wert verlieren. Zumindest. Ne, das ist zumindest eine Stabilität oder geht vielleicht mit der Inflation, aber also bei unabhängigen Abfüllern, glaubst du, da zahlt irgendwann einem später 700 Euro für einen 30-jährigen Bunner?
Wenn Bunner heute zumacht, ja.
Ja gut, okay, aber hey, komm. Weißt du, dann, wenn morgen die Welt untergeht, dann ist auch Jack Daniels Old Number 7 wertvoll, weißt du, wenn die nicht mehr produzieren. Oder nichts
aber mehr also, abfüllen,
weißt du?
Das
ist ja kein Argument. Nee, aber ich, wie gesagt, hat mich irgendwie nur echt irritiert oder geschockt oder so. Ich bin jetzt eigentlich nicht jemand, der über Preise schimpft. Und ich habe mich da irgendwie auch dran gewöhnt, dass man doch relativ viel Geld für Whisky ausgeben muss, wenn man zumindest bei den Schotten was mit einem ordentlichen Alter haben möchte. Aber das ist ja jetzt nochmal irgendwie eine komplett neue Dimension. Ich weiß nicht, ob die in ihre Lagerhäuser gucken und sehen, da steht nichts mehr. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also ich finde auf jeden Fall finde es eigen. Und es hat mich wirklich überrascht. Da habe ich tatsächlich ein bisschen länger drüber nachgedacht, was so die Ursachen dafür sein könnten. Ne? Also klar, wie du schon sagtest, der Markt bezahlt es halt. Ne, warum nicht? Ne, wenn einer fängt an, andere ziehen nach, könnte natürlich eine Ursache sein. Könnte auch sein, dass das die letzten Fässer sind oder fast die letzten oder dass die aus dieser Alterskategorie 30 plus halt nicht mehr viel da haben. Wäre Variante 2.
Ja, ich muss gerade mal schauen.
So sehr viel mehr fällt mir da gar nicht ein.
Es ist schwierig. Also vor allen Dingen, es gibt ja auch noch vergleichbare Abfüllungen, die halt echt günstiger sind. Also entweder ist es halt, also es ist wie gesagt das Einzige, wo ich mir vorstelle, dass das Sinn macht, ist halt das Ganze als Investment zu sehen und zu hoffen, dass das irgendwann noch viel mehr wert wird. Aber aus Sicht des Abfüllers ist es vielleicht auch so, dass derjenige so den eben diese Wertsteigerung direkt jetzt schon mit abgreift. Was ja natürlich so ist. Wir haben ja gemerkt, dass dunkle Sachen relativ schnell nach Ausgabe, wenn die dann ausverkauft sind, am Sekundärmarkt extrem teuer verkauft werden. Und das spielt, glaube ich, alles insgesamt so mit rein. Der Markt spielt ja irgendwie gerade total verrückt. Ja, also wenn man sich das irgendwie mal anguckt. Und um auf diesen Imperial zurückzukommen, ich habe gerade mal geschaut, ich habe mir irgendwann letztes Jahr einen 20-jährigen Imperial gekauft und der kostet nicht mal ich habe dafür irgendwie 120 Euro bezahlt und der kostet hier 675 Euro, das ist doch krank.
Ja, du, die Imperial, das ist ja gar nicht lange her, da haben die Imperial-Flaschen, hast du die noch für 80, 90 Euro gekriegt.
Ja, stimmt.
Mit 18, 19 Jahren. Das gab von Signatory Vintage die Vasen.
Ja.
Und es gab von Gordon MacPhail so eine Art Distillerie-Label Version. Und die kosteten 80, 90 Euro. Das ist nicht lang her, 3-4 Jahre.
Ja.
Die haben ja nie so mega gute Bewertungen von allen gekriegt. Deswegen habe ich mir auch nie so ein Teil gekauft. Ehrlicherweise. Okay. Also die haben alle gesagt, oh, sehr, sehr zitruslastig. Und obwohl die schon alt waren, haben alle immer gesagt, ah, sind nicht ganz so rund und so. Und deswegen, ich fand die jetzt nicht so spannend. Und ich, damals hätte ich mir 80 Euro für so eine, nur weil sie geschlossen ist, ist ja Quatsch. Würde ich jetzt eigentlich genauso sehen. Wenn ich jetzt hier stehen hätte, würde ich wahrscheinlich eh nicht aufmachen. Von daher ist es gut, dass ich nicht habe. Aber.
Die müssen erstmal Staub ansetzen in der Flasche, dann wären die gut.
Ja, das kann
schon. Die Flasche muss Staub ansetzen. Aber ich weiß, was du meinst. Also ich habe jetzt gerade hier auch mal so ein bisschen durchgescrollt. Es sind wahnsinnig viele Abfüller, die auch so, wie gesagt, relativ alte Sachen insgesamt gerade rausbringen. Ne? Es war jetzt eine Zeit lang, wo man eigentlich nur unter 10-jährige Islay-Whiskys gesehen hat und jetzt kommt so langsam ein Schwung von wieder älteren Fässern auf den Markt. Vielleicht geht das auch so ein bisschen zyklisch daher, dass man immer schaut, ne, wann ist was reif. Vielleicht gab es in der Vergangenheit Perioden, wo relativ viel an einem gewissen Jahrgang verkauft wurde oder so. Man sieht das ja immer als Beispiel jetzt. Ich glaube, es ist Glenrothes 1996 oder sowas. Da gibt es ja ganz, ganz viele Abfüllungen aktuell.
Mhm. Die, wobei die, glaube ich, noch gehen vom Preis, ne, die Glenrothes.
Ja, ja. Ja. Jetzt das sind ja alles tolle Whiskys. Oder, was mir gerade in den Kopf kommt, Glenlivet 2007 von Signatory oder von Gordon MacPhail. Gab es relativ viele Abfüllungen in den letzten Jahren. Die waren alle dunkel, waren alle aus dem Sherry-Fass und haben alle mega gut geschmeckt. Und das ist halt so ein Jahrgang, 2007, der hat wahrscheinlich echt coole Whiskys hervorgebracht. Die sind jetzt alle irgendwie so im Zenit ihrer Reife, sind nicht ganz so alt, 11, 12 Jahre. Kann gut sein, dass das vielleicht auch bei anderen Sachen so ist, dass es da so, wie gesagt, so periodisch irgendwie geht, dass man sieht, okay, jetzt ist das fast gut, kommen wir das raus und vielleicht haben sie jetzt mal wieder ein paar ältere gefunden, wo entschieden wurde, die müssen jetzt raus und dann aber dementsprechend zu ziemlich hohen Preisen, wenn die Qualität dann natürlich auch bewertet wurde und man sagt, okay, der ist auf jeden Fall mehr wert oder muss einen höheren Preis haben, weil das außergewöhnliche Fässer sind, kann natürlich sein. Aber die Octaves, wurden die auch in so kleinen Fässern gereift? Das weiß ich gar nicht, wie das bei der Marke ist, ob die nur so heißt.
Denn eigentlich sind die Whiskys dort zumindest in diesen Octaves nachgereift. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand einen 30-jährigen Bunner nochmal durch so ein Fass quält. Also,
das meine ich ja.
Kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Ich habe mir das auch nicht durchgelesen. Ich habe jetzt einfach nur schnell gescrollt halt durch den, also ich habe das jetzt nicht jede einzelne Flasche mehr durchgelesen, von daher kann ich das gar nicht so genau sagen.
Ja.
Aber es sind, wie gesagt, es sind ja auch andere, ne? Es ist,
ja, ist echt
so. Hunter Lang hat, die wollen für einen 30-jährigen Bomber, wollen die 850 Euro haben. Da fällt mir nicht mehr viel zu ein. Ja. Aber gut. Wenn du sagst, es gibt Menschen, die da mitmachen, ist ja auch fein. Ne, soll jeder so, wie er will. Ich glaube, da kann ich mir aber 8, 9 Flaschen von richtig gutem Stoff holen, statt einem, den ich dann nachher wahrscheinlich eh nicht aufmache.
Das stimmt. Da kommt ja noch die Aufreißhemmung dazu. Also ich würde es auch nicht machen. Sicher habe ich auch ein paar Flaschen, wo ich sage, okay, die sind für später, die sind vielleicht auch als Wertanlage gedacht, aber das ist so ein kleiner Teil irgendwie, weil ich würde niemals eine Flasche Whisky für 400-500 Euro aufreißen.
Ich meine, die kriegst du, selbst wenn du jetzt eine Flaschenteilung damit machen möchtest, dann musst du ja auch jemanden finden, der da Lust hat, für 10 CL dann 100 dahin zu legen.
Ja.
Ne, oder 80 Euro, das muss ja auch dann eigentlich, das macht man ja auch nur, wenn das wirklich absolut cooler Stoff ist.
Ja.
Wenn man sagt, ey, wenn man das aus den 60ern oder irgendein, weißt du, das macht man ja nicht für irgendeinen random Bowmore 30 Jahre.
Ja.
Würde ich also jetzt sagen.
Definitiv und erst recht nicht, machst du das zu Hause alleine auf, wenn du es irgendwie in die Homebar stellst. Ich glaube, solche Flaschen, wenn man sie aufmacht, dann definitiv in einem Kreis von Leuten, die das Ganze zu schätzen wissen. Flaschenteilung gehe ich auch mit, aber dann hört das Ganze schon wieder auf. Also, was ich zu Hause offen habe, das sind alles wirklich Whiskys, wo ich sage, okay, die sind qualitativ hochwertig, aber zu einem fairen Preis. Und teilweise ist da auch mal eine Rarität dabei. Wir haben letztens über den Pultney gesprochen, den ich für einen Stammtisch aufgemacht habe. Aber der bewegt sich auch nicht. Also der ist definitiv auch weit unter 200 Euro.
Für die Flasche. Und ich sag mal, man muss das mal so sehen. Wenn ich jetzt einen alten Whisky habe, wie deinen Pultney oder sowas, oder irgendwas anderes, und ich bin jetzt auf einer Messe und dann soll ich für so ein 2CL irgendwie, keine Ahnung, irgendwas zwischen 10 und 15 Euro da irgendwie abdrücken. Und für eine Flasche, die echt richtig spannend ist und wo ich denke, die kriegst du nur hier mal probiert, dann macht man das auch irgendwie.
Ja.
Aber wenn ich überlege, ich soll dann nachher 15 Euro für einen 26-jährigen Craigenmore ausgeben, nur weil der dunkel ist, das ist ja Quatsch. Ja, oder dann nachher 50 Euro für 2CL von so einem 30-jährigen Bowmore. Das ist ja Unsinn. Das machst du ja auch nicht mal auf einer Messe.
Ja, das stimmt.
So. Ich will jetzt eigentlich gar nicht so viel motzen, aber das hat mich irgendwie irritiert. Wie gesagt, ich weiß nicht, wo das auf einmal. Das ist bei allen Abfüllern, ne? Das ist ja jetzt nicht nur, dass es jetzt einer mal macht oder so, sondern die bringen alle so eine hochpreisigen Flaschen gerade raus. Und deswegen hat mich das nur gewundert. Ich hoffe nicht, dass das jetzt so der Trend ist, dass jetzt die 30 plus so weit hochgezogen werden, dass die, sage ich jetzt mal, 18 bis 25 Jahre dann irgendwie nachher bei der 250 bis 300 landen. Das wäre natürlich ja gruselig, weil das ist ja heute noch bei einigen Abfüllern, wenn man bestimmte Destillerien und bestimmte Arten von Fässern nimmt, dann noch um die 100 Euro zu kriegen. Mhm. Also in dieser Range 18 bis 25, wenn ich jetzt an Signatory Vintage denke oder wenn ich an Caden Heads denke, da gibt's ja schon für um die 100 Euro etwas, was aus dieser Range ist.
Jetzt kommt die auch total auf die Brennerei an, ne? Also ja, klar. Das musst du halt schon sagen, ne?
Ich rede jetzt nicht von McKellen Sherry Fass, sondern ich würde jetzt sagen, irgendwie, ja, was ist hier immer, was ist so gerade so sehr beliebt, Glenlossie Bourbon Cask oder sowas, ne? Aber das ist doch klasse, wenn so ein Ding 20 Jahre alt ist und es kostet irgendwie ein Hunderter, fair point, ist alles gut.
Habe ich mir doch letztens erst gekauft, einen Glenlossie, oder?
Du?
Du musst das doch wissen, ich habe dir das doch bestimmt erzählt. Warte, ich muss mal kurz nachschauen. Ich habe mir letztens irgend so ein fast starkes Bourbon-Fass gekauft, diese kleinen
halb. Die Halb-Liter-Dinger, ja, ja, ich erinnere, ich weiß aber nicht mehr, was das war, das habe ich mir nicht gemerkt.
Glenlossie 1997, Bourbon-Fass. Genau, ich sehe es gerade. Genau 20 Jahre alt, das, was du gerade sagtest. 60 Euro, tipptopp.
Ja, ich habe noch ein paar von diesen Signatory-Abfüllungen, die so 18 bis 20 Jahre alt sind. Habe ich auch noch 3, 4
auch Signatory.
Genau, ich habe 3, 4 davon. Also ich habe von dieser Unchill-Filtered-Serie halt noch 2, 3, 4 Stück im Schrank stehen. Hier so Glen Keys, Glenlossie, Glen Unbekannt quasi, ne?
Ja, die Glens.
Und die haben damals so 55, 60 oder 50 Euro gekostet, ne? Ich habe so einen fetter Kern gehabt, 18 Jahren, der hat unter 50 Euro gekostet. Vor 5, 6 Jahren oder so, keine Ahnung. Ne? Also muss jetzt nicht so bleiben, ist auch nicht schlimm, wenn die teurer sind, aber ich will nur sagen, wäre natürlich ärgerlich, wenn die jetzt auch noch durch die Decke gehen, nur weil die ein bisschen Alter haben.
Ja, das stimmt.
Müssen wir hoffen, dass das nicht so ist, weil ansonsten trinke ich nur noch jungen Whisky. Kannst du wissen. Naja, nee, nicht nur noch.
Schön.
Fast nur noch. Jumel. Ja, aber wir haben ja heute auch alten Whisky vor der Brust, der nicht ganz so teuer war, ne?
Ah, ja, haben wir. Eine interessante Flasche auf jeden Fall, vor allen Dingen für uns, glaube ich.
Genau.
Dann magst du,
nachdem ich jetzt hier irgendwie mich 15 Minuten lang ausgekratzt habe, würde ich dir überlassen, mal mit dem Positiven einzusteigen. Und ich höre dann zu und dann kriege ich auch wieder gute Laune.
Also, wie ihr sicher alle schon mitbekommen habt, sind der Olli und ich auch in einem Forum aktiv. Und die Foren machen das in der Regel so, dass auch für die Mitglieder ab und an eine Forenabfüllung organisiert wird. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Foren. Wir sind im Fassstark-Forum hauptsächlich aktiv, aber auch ab und zu in anderen.
Ich nicht.
Und das Fassstark-Forum hat eine neue Forenabfüllung organisiert. Und zwar in Zusammenarbeit mit Mancarella Whisky. Der unabhängige Abfüller ist eigentlich, ja, der hat in den letzten Jahren immer so ein paar Knaller rausgehauen, angefangen mit so ein paar Secret Space Cider, 73 Jahre, aus 1973, sorry, die total gehypt waren, auch irgendwie nur ein paar 70 Flaschen oder so, und hat dann so ein paar interessante Sachen immer rausgebracht. Und jetzt gibt es, wie gesagt, ein Exclusive Bottling, ein Private Bottling für faststark.de, und zwar auch wieder ein Secret Space Side aus dem Jahr 1993. Ist eine Sherry Fass, also ein Sherry Hogshead. Und man weiß, wie gesagt, nicht genau, was drin ist. Und das Ganze ist 26 Jahre alt, hat eine wunderschöne Farbe. Und dadurch, dass es nur für die Mitglieder des Forums war, also man konnte an die Flasche nur kommen, wenn man auch Mitglied ist, ist das was relativ Exklusives und konnte aber dadurch auch oder wurde dadurch auch zu einem sehr, sehr vertretbaren Preis abgefüllt. Man muss sagen, wie gesagt, wir haben hier keinen Namen, wir wissen nicht genau, was drin ist, aber man kann schon so ungefähr zuordnen, zu welcher Brennerei das Ganze gehört. Wenn man mal so in die Whisky Base schaut, gibt es einige Meinungen, die von, den typischen Speyside-Distillerien so ein bisschen hin und her gerissen sind.
Ja, spannend.
Wir haben uns den Whisky jetzt beide schon mal ins Glas gefüllt, denn ich habe den schon mal verkostet und habe gemerkt, er braucht auf jeden Fall ein bisschen Zeit im Glas und Zeit im Glas tut ihm gut. Und deswegen steht er jetzt hier schon irgendwie eine halbe Stunde vor uns. Und ich habe auf jeden Fall immer schon ein bisschen reingeschnüffelt und Olli, du hoffentlich auch.
Also ich habe Folgendes gemacht. Ich habe den vor einer knappen Stunde sogar schon eingegossen.
Hey.
Und habe jetzt gerade mir in einem anderen Glas, mit einem, dem gleichen Glas, den frisch eingegossen. Ein CL nochmal. Einfach nur, um das mal zu vergleichen. Und ich muss sagen, der frisch eingegossene, der ist relativ verschlossen. Mhm. Da bin ich irgendwie noch an der Oberfläche von dem Whisky. Da rieche ich auch wenig Alter. Da habe ich so eine leichte parfümartige Note, die so hochkommt. Hab noch ja so Trockenfrüchte oder sowas. Aber ich habe nicht viel als auf die erste Nase.
Von dem, das ist keine typische Sherry-Bombe, ne?
Also, kann ich jetzt noch nicht, ich rieche jetzt das erste Mal dran, ich kann das noch nicht beurteilen.
Ich meine, so, jetzt die erste Nase offenbart ja immer schon, ist das ein übelster Sherry-Kracher, der nur dunkle Frucht hat, oder ist das eher einer, der so ein bisschen mit Finesse daherkommt? Und es ist definitiv keiner, der diese ganzen dunklen Trockenfrüchte und quietschsüß und so weiter ist.
Nein, er hat eine dunkle Frucht, aber er ist dezent und zart und gerade, wie gesagt, frisch eingegossen. Ich mache jetzt mal Folgendes, ich stelle den mal weg. Umsonst habe ich mir vor einer halben Stunde schon einen eingegossen und ich rieche jetzt dran und vielleicht kannst du mir erzählen, was du an deinem 30 Minuten geabten Glas so drin hast.
Ja, ich habe schon ein paar Notes dazu geschrieben gehabt und was mir da in der ersten Nase aufgefallen ist, so, ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, ist, dass der eine ganz, ganz interessante Orangennote hat. Und zwar erinnerst du dich an diese Erfrischungsstäbchen? Das ist im Endeffekt so Schokolade in Form von einem kleinen Stäbchen. Die kam in so einer Papierpackung oder Papppackung mit so zwei kleinen Tabletts aus Plastik innen drin. Und dann waren da so diese kleinen Stäbchen aufgefüllt. Und wenn man drauf beißt, ist da eine flüssige Orangenfüllung drin.
Das sind so Sachen, die gab es früher mal bei der Oma zu besuchen, die wollte mal keiner essen.
Genau.
Also wenn die Milka-Schokolade, wenn die Milka-Schokolade ja alle war.
Ja, und die standen immer im Kühlschrank. Und das habe ich in der Nase. So, als erstes, neben anderen. So eine total schokoladige Orange irgendwie.
Also bin ich bei dir. Schokolade und Orange habe ich auch.
Ja. Ja. Und je länger man dran riecht, desto. Ja, der macht halt auf, also das kommt ganz, ganz, ganz viel. Also auch typische Sherry-Vertreter, da ist ein bisschen Tabak, da ist ein bisschen Leder. Der wird mit der Zeit ein bisschen fruchtiger. Ich habe jetzt von der Frucht her einen ganz kleinen Hauch in Richtung Zitrus. Ein bisschen dunkle Pflaume, so Pflaumenmus mit ein paar Gewürzen drin. Ein bisschen nussig ist er. Also der geht in ganz viele Richtungen.
Ja, definitiv. Schön. Ich hätte jetzt noch, bei mir wird der jetzt gerade auch ein bisschen süßer. Ich kriege so ein bisschen Honig noch, der von unten unter diese Frucht runterkommt.
Ja. Würde also ich sogar mitgehen, ja.
Eine wirklich, aber sehr elegant. Nichts, was einem jetzt wie so ein junger Whisky vor den Koffer knallt, sondern da merkt man auch die Jahre jetzt. Nicht durch eine bittere Nase oder dunkelschokoladrige Nase, sondern einfach durch diese Tiefe und durch die vielen Aromen, die da drin hängen.
Ja. Also es ist wirklich total interessant. Also man findet hier alle paar Minuten irgendwas Neues. Der ist auch leicht wachsig gleichzeitig.
Also das Wachs habe ich jetzt noch nicht.
Ich bewege das immer so ein bisschen von einem Nasenloch nochmal zum anderen.
Oh ja. Ich habe jetzt mal einen Tropfen von dem frisch eingeschenkten mir auf den Finger gemacht und mal zwischen meinen Händen verrieben.
Ja.
Und es ist eine brutale Wachsnote.
Ja.
Jetzt weiß ich auch, warum da vielleicht Ben Rinnes getippt wird. Oder Ben Rinz, ich weiß nicht, wie man es ausspricht.
Ja, weil das war ich übrigens.
Das warst du, weil der hat auch immer so eine Wachsnote. Wenn man,
ja.
Auch nicht auf den ersten Anwurf, aber auf den zweiten. Also es könnte schon sein.
Das war das, was mir so im Kopf kam. Ich verstehe auch die Leute, also wir haben so 2, 3 Brennereien, die getippt wurden, glaube ich. Ich glaube, Glenn Farkless, McKellen und Ben Rinnes. Weiß nicht, ob jetzt noch andere dazu kamen. Ich habe Ben Rinnes getippt. Ganz, ganz viele andere haben gesagt, es muss ein Glenn Farkless sein. Geht gar nicht anders. Kann durchaus sein, wer weiß. Ist immer interessant, natürlich dann so ein kleines Ratespiel zu haben. Macht natürlich Spaß. Und hier in dem Fall, wie gesagt, man weiß nicht, was drin ist. Und deswegen konnte das natürlich auch zu einem sehr, sehr interessanten Preis für das Alter angeboten werden.
Wenn es ein Glenn Farkless ist, ist es auf jeden Fall eines der besseren 26-jährigen Fässer. Die bringen ja auch 26-Jährige raus, die manchmal sehr hart auf einer, entweder auf der Holzseite sind oder auf so einer wurzelkräuterigen Seite oder sowas. Und sowas ausgepegeltes oder wie sagt man das, sowas gleichlaufendes hier mit so vielen verschiedenen Aromen hast du jetzt auch nicht bei jedem 26-jährigen Glenn Farkless, ne?
Ja.
Das muss man ganz klar sagen.
Das stimmt.
Aber es könnte, es, also wenn man jetzt dran riecht, könnte es tatsächlich Glenn Farkless sein. Würde ich auch
ja.
sagen.
Also
ich würde ja auch genauso, würde ich mit Blut unterschreiben, dass das ein Ben Rinz ist. Ne? Also von daher kann ich jetzt genauso nachvollziehen. Also
ja,
ja, das ist, wir werden es nie erfahren, aber es ist natürlich schön, darüber zu spekulieren. McKellen sagt ja bestimmt, sagt man ja immer, weil jeder Secret Space hat, ist ja irgendwie ein McKellen.
Natürlich, muss sein.
Muss ein McKellen sein.
So funktioniert das ja mit den, ab und zu ist es ja auch einer, ne? Das ist ja das Witzige. So. Es wird sehr, 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 sehr viel damit gespielt. Auf jeden Fall. Aber der Vorteil davon ist natürlich, dass man alte Fässer bekommt und die zu guten Preisen. Und das Ding ist ja, dass hier der Abfüller selbst nicht weiß, was drin ist, weil oft, du hast das glaube ich schon in den letzten Podcasts irgendwann mal gesagt, es ist nun oft so, dass die Fässer, wenn die befüllt werden, direkt mit Secret Speyside ja, gelabelt werden im Endeffekt. Das heißt, die Brennerei steht dann gar nicht drauf, weil die eigentlich für Blends bestimmt sind. Nun geht dann irgendwann jemand durch die Lagerhäuser und sagt so, ey, das Fass, das hat so eine geile Qualität, das muss als Single Malt abgefüllt werden. Dann kommt das halt als Secret Speyside raus und man bekommt so einen sehr, sehr guten Whisky zu relativ gutem Geld.
Genau, also die Namensrechte sind nicht miterworben. Schon beim ersten genau. Verkauf des Fasses. Du weißt ja auch nicht, durch wie viele Hände das gegangen ist zwischendurch. Mhm. Muss man ja auch so sehen. Das ist ja keine Ahnung, wo der Dino das her hat. Der Dino Mancarella oder Manzarella. Ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird.
Kein Plan. Ich spreche es jetzt mal mit K.
Ja, ich glaube, es geht beides. Ne? Also als alter Lateiner weiß ich, man kann das beides aussprechen, je nachdem, wo man es gelernt hat. Nee, aber ich will jetzt dem Dino da nicht Unrecht tun, nicht, dass er sagt, es wird aber mit K gesprochen. Das ist ja, wenn man den eigenen Nachnamen jemand anders falsch ausspricht. Aber okay, wird er mit Sicherheit gewohnt sein, dass das ein Stück weit verschieden ist. Nein, also also Ben Rinz und Glenn Farkas wären auf jeden Fall von der preislichen Liga her, wo das hinkommen könnte. Mhm. Ne, wo man sich da schon irgendwie hindenken kann. Mhm. Nichtsdestotrotz sind wir ja bei einem Bruchteil des Preises, ne, was die Kollegen von vorhin aus meinem
Brand angeworfen haben. Was kostet denn aktuell ein 1993 destilliertes Family Cask aus 2019?
Keine Ahnung.
Ja, 200, sind wir auch.
250 Euro?
Das reicht nicht. Ich tippe auf 400.
Echt? Ja gut, es ist aber auch original abgefüllt. Jetzt guck mal, was irgendein Glenn Farkless, na gut, gibt es wenig, ne? Unabhängig abgefüllte Glenn Farkless.
Ja, also hier Glenn Farkless, 24 Jahre, 1993, 2018, also 2 Jahre jünger, kostet schon 300 Euro. Das ist mehr als das Doppelte.
Ja, wie gesagt, ich glaube, von den Originalabfüllern war man das ja immer auch gewohnt.
Ja.
Ne?
Ja, die waren auch mal relativ 2 Jahre günstig. Schon.
Ne, ich habe mich jetzt erschreckt, ja, weil es halt auch unabhängige Abfüller sind. Aber egal, lass uns mal hier bei dem
Leckerchen bleiben.
Bei dem Leckerchen bleiben.
Mhm. Willst du mal probieren?
Ja.
Na dann.
Dann.
Slanche.
Zum Wohl.
Wir können ja jetzt quasi den hier machen. ich kann ja so lange noch kurz was erzählen. Das Interessante bei, ich sage jetzt einfach Mancarella Whisky, ist, dass der Dino, der macht das Ganze nicht hauptberuflich, der hat eigentlich eine Tennisschule. Und für ihn ist das wirklich quasi Hobby. Und er hat für das Forum einen riesengroßen Aufwand auf sich genommen. Er hat nämlich mit seiner Familie zusammen die ganzen Flaschen gelabelt, in Kisten gepackt und dann verschickt. Er hat ein Foto gepostet, wo so ein Raum komplett voll mit Kisten dieser Flasche steht. Und es ist total cool, einfach, dass jemand so viel Liebe da reinsteckt. Und die letzten, wie gesagt, die ganzen Abfüllungen, die jetzt irgendwie rauskamen von ihm, die hatten immer eine Tip-Top Qualität, auch wenn mir hat jetzt nicht jeder geschmeckt, ich glaube der Little Mill war nicht so mein Fall, aber da hat man trotzdem festgestellt, dass das ein Whisky ist, der handwerklich super gut gemacht ist, der toll gereift ist, aber manchmal ist halt so, das Geschmacksprofil muss ja nicht immer einem zusagen. Aber was ich bisher probiert habe, war wie gesagt qualitativ sehr, sehr gut und geschmacklich in den meisten Fällen auch tipptopp und wie gesagt, die Preise sind voll interessant, dadurch, dass da relativ häufig, glaube ich, auch so Whiskys verwendet werden, die eben keine Namensrechte haben. Ich erinnere mich irgendwie jetzt auch zuletzt an den Secret Highlander, wo man nicht genau weiß, was drin ist und der relativ alt war. Ist ganz interessant und von daher, wie gesagt, wird alles nebenbei gemacht, diese Abfüllungen. Die Zeit, das zeigt ja so die Liebe dazu, dass man so ein finanzielles Risiko irgendwo auch eingeht mit solchen Sachen. Man weiß ja nie, ob alles verkauft wird von den Flaschen, die man irgendwie abfüllt. Ne?
Ja, mit Sicherheit. Ne, das ist nicht hoch genug anzurechnen bei so einer Forumsabfüllung. Am Ende des Tages ist es aber, glaube ich, auf der anderen Seite auch so, dass er einen Ruf hat, dass er die Flaschen auch los wird, weil meines Wissens nach ist in der Preiskategorie bei ihm gibt es da auch keine Ladenhüter. Die da irgendwie jetzt ewig bei dem rumstehen. Oft ist es ja so, wenn die Sachen in die Läden kommen, sind die auch relativ schnell weg. Aber nichtsdestotrotz, man weiß es ja nicht vorher. Das ist ja alles Spekulation. Gerade in der aktuellen Zeit ist es vielleicht da eh ein bisschen schwierig, darauf zu hoffen, dass einem so ein komplettes Fass da aus der Hand gerissen wird. Ja, wunderbarer Tropfen. Ich habe jetzt hab ja jetzt probiert, der kleidet den Mund wunderbar aus. Der ist ölig, der ist buttrig, der hat eine nussige, nougatartige Süße. Der hat immer noch diese Orangenfrucht da drin. Der wird dann irgendwie mit einer leichten Bitterkeit kommt der daher. Ich finde das nicht dran, also wirklich wenig für das Alter von 26 Jahren. Auch eine zarte Eiche, verwoben mit diesen ganzen anderen Geschmäckern, hält lange an. Und fadet sich dann so ganz, ganz, ganz zart aus, so richtig entspannt. Und ja, ist ein edler Tropfen.
Sehr.
Kann man wirklich nicht anders sagen. Also, das alles richtig gemacht mit der Forumsabfüllung.
Der kommt auch nicht, also diese Süße ist halt, was das hatte ich irgendwie auch für mich so nochmal jetzt wieder rekapituliert. Die Süße auf der Zunge, die ist sehr, sehr im Hintergrund. Also die ist da irgendwo, die gibt dem Ganzen so Volumen und Fülle, aber es ist nicht quietschsüß. Der ist schon auch herb. Orange,
genau.
Schokolade, so ein paar Röstaromen. Das ist, ja, weiß nicht, das passt alles ganz gut zusammen. Der ist, man merkt auf jeden Fall die Reife. Und der ist wirklich, glaube ich, zu einem sehr, sehr guten Zeitpunkt abgefüllt worden. Was ich allerdings witzig fand, ist, der Abgang ist relativ für das Alter kurz.
Ja,
Medium.
Ja.
Mittellang so, ne? Gerade so mittellang. Ne? An der Kante zu kurz. Relativ schnell weg, nach hinten hin. das macht den gefährlich, denn man möchte dann direkt, wenn man den einen Schluck so ein paar Minuten, nein, nicht ein paar Minuten, ein paar Sekunden im Mund hatte, direkt den nächsten nehmen, ja, um das Erlebnis so ein bisschen zu verlängern, was man sonst natürlich mit relativ langen Abgängen so ein bisschen länger hat.
Ich habe jetzt, wenn ich dran rieche, so eine ätherisch geschwängerte Wurzeligkeit.
Wurzeligkeit.
Und deswegen würde ich sagen, könnte das ein Glenfarclas sein. Ich finde, der hat manchmal auch so einen Wurzelgemüsen-Geruch. Hm. Wenn man ihn schon mal auf der Zunge gehabt hat und nochmal riecht.
Aber die Nase aber auch nochmal viel intensiver, ne?
Ja, genau. Ist ein wunderbarer Tropfen und da bin ich doch auch happy, dass ich davon noch eine Flasche abgekriegt habe.
Ja. Eine?
Tja, wer weiß. wer weiß.
Ich freue mich auch, eine abbekommen. Ich habe zwei gekauft, eine habe ich geteilt, so wie man das natürlich macht. Für unseren Stammtisch eine Flasche geteilt. Das ging relativ schnell. Und ich bin froh, dass ich quasi da noch eine Zur im Schrank habe. Und das ist natürlich, da fängt so ein bisschen das Sammeln auch wieder an. Ne? Ich habe jetzt die ganzen Forumsabfüllungen vom faststark.de Forum zu Hause stehen. Eigentlich sind die ja zum Trinken da. Jetzt freue ich mich aber, dass ich irgendwie alle habe. habe ich so ein bisschen Aufreißhemmung. Ich würde zum Beispiel den ersten, das war ein Kalila, würde ich gerne mal wieder probieren. Das ist schon ein bisschen her, dass ich den zuletzt im Glas hatte. Mal gucken.
Ich glaube, dass ja bei solchen Whiskys auch Spaß macht, die zu sammeln. Und ich habe die auch alle in zu, sozusagen. Ich habe den Highland Park, den letzten, den habe ich auch offen. Also da habe ich eine zu, eine offen. Ja. Dem hier werde ich das wahrscheinlich eh nicht handhaben, aber eben nicht so zeitig. Ich glaube, dem tut das bestimmt auch gut, wenn der ein paar Jahre in der Flasche steht und, wie du sagtest, Staub ansetzt, ne, wenn er so ein bisschen Patina bekommt. Ich denke mal, in 5, 6, 7 Jahren wird der auch nochmal spannend sein. Von daher haben wir ja genug Zeug da. Man kann auch so einen Tropfen, wenn man weiß, der ist gut, auch mal ein bisschen stehen lassen. Das schadet dem ja nicht.
Ja, das sowieso nicht, ne? Wenn er aufrecht steht und nicht liegt oder auf dem Kopf steht.
Also ich lagere meine Whiskys nicht auf dem Kopf stehend.
Ja, ich meine, soll ja Leute geben. Letztens irgendwann bin ich so ein bisschen bei eBay am Scrollen gewesen und da waren dann auch so Angebote Whisky, Flaschen, Kellerfund und dann aber so fotografiert, richtig gut, liegend im Weinregal von oben. Weißt du, genau so, okay, hier biete ich lieber nicht. Schwierig.
Also könnte man machen, wenn es ein Schrauber wäre, ne? Aber ansonsten.
Ja, selbst dann.
Selbst da, ja.
Schwierig.
Ich habe jetzt gerade die letzten Tropfen nochmal aus dem Glas rausgenommen und da wird er noch dickflüssiger, noch öliger.
Ja.
Da geht die Frucht so ein bisschen in den Hintergrund beim zweiten Schluck, aber ja, schickes Teil.
Ätherisch wird er in der Nase auf jeden Fall, da hast du recht. Ich hab mein Glas, ich habe erst einen Schluck genommen. Ich lasse es mal noch ein bisschen stehen. Das ist so ein Teil, damit kann man sich den ganzen Abend beschäftigen.
Ja, vor allen Dingen, weil ich mir ja zwei Gläser eingegossen habe.
Ah, sehr gut. Stimmt. das wollte ich dir noch erzählen. Pass auf, ich war doch, ich war die Tage immer mal im Garten. Bei Projekt Gartenzaun und so weiter und Gartenhäuschen. Und ich habe tatsächlich meine Living Bottle gefunden im Garten. Und ich habe mal reingerochen und ich sag dir, das ist richtig, richtig gut geworden.
Was heißt denn, du hast die gefunden? Das musst du jetzt unseren Zuhörern vielleicht nochmal erklären, was du damit meinst.
Achso, naja, ich habe im letzten Jahr...
So wie ich meinen das Sample unter meinem Schal gefunden habe, oder?
So ungefähr. Also ich habe mein Gartenhäuschen ausgeräumt und habe alles, was da drin war, in Schuppen gepackt. Und unter anderem stand da, nämlich im Garten ab und zu, dann, wenn man am Lagerfeuer oder so sitzt, da hatte ich halt da meine Living Bottle dann verschlossen. Die war gerade voll, hatte ich die mit in den Garten genommen. Und dann war es aber irgendwo so, dass wir keine Gelegenheit mehr hatten irgendwie für Lagerfeuer und so. Und dann stand die jetzt halt über den Winter im Schuppen von meinem Garten rum. Und ich habe letztens irgendwie Werkzeug gesucht und da stand da so neben der Werkzeugkiste zwischen WD-40 und irgendwelchen anderen Flaschen oder Dosen, stand da meine Living Bottle rum. Und dann habe ich die aufgemacht und die hat tatsächlich, dadurch, dass sie wahrscheinlich über den Winter im Kalten draußen im Garten stand, hat die wie eine neue Flasche einen Unterdruck aufgebaut. Und ich habe die geöffnet und es gab richtig einen Widerstand und es hat einen richtig, richtig tollen Ton gegeben. So. Und ich habe mal reingeschnuppert, ich habe noch nicht probiert und habe mir auch kein Glas eingeschenkt. Ich habe mal reingeschnuppert, aber was da drin ist, das kann auf jeden Fall was. Da bin ich gespannt, wenn wir das mal wieder probieren können. Wenn es mal wieder Zeit ist, dass man sich mit Freunden an Lagerfeuer setzen kann. Könnte ja langsam mal, soweit sein. Ich habe gerade alle meine Bäume verschnitten, die Feuerschale ist einsatzbereit und der Whisky, wie gesagt, gut durchgereift über den Winter. Beste Voraussetzung.
Ja, das klingt sehr gut. Also Living Bottle ist schön. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie deine Living Bottle entstanden ist. Was ist da sozusagen der Inhalt? Wie ist die Flasche voll geworden?
Naja, ich habe ein Problem. Also ich habe kein Problem. Ich handhabe es immer so, wenn ich irgendwie Samples verkoste, ich probiere meistens zweimal und dann zweimal im Endeffekt zwei CL. Ja, in zwei verschiedenen Tagen, um das... ja, die Tagesform so ein bisschen mal mit rausnehmen zu können. Und wenn du 5 CL hast, hast du dann trotzdem noch ein CL übrig. Und der eine CL von meinen ganzen Sample-Flaschen wanderte immer in die Living Bottle. Manchmal ging da auch ein relativ großer Schluck von einem Single Malt rein als ganze Flasche. Und zwar hat die Grundlage als Lead Malt quasi, ich glaube so 15 CL ungefähr, bildet Vetterkern. Und zwar aus der Wick Sujet-Reihe. Vetterkern, ich glaube 10 Jahre alt, aus dem Madeira-Fass. So eine totale Nuss-Nougat-Bombe.
Mhm.
Ja, relativ intensiv, hat viel Einfluss auf den gesamten Malt genommen und jetzt ist natürlich ein Blend draus geworden. Und zwar ein Blended Malt. Also ich habe nur Single Malt Whiskys reingeschüttet und auch nur Schotten. Und habe darauf geachtet, worauf habe ich geachtet? Naja, dass es Single Malt ist, dass es Schotten sind und dass es nicht allzu rauchig ist. Denn ich habe so beim Lesen in Foren oder bei Facebook immer festgestellt, dass die Leute, die Living Bottles oder auch Infinity Bottles haben, dass die geschrieben haben, wenn du ein Sample mit richtig knackigem Rauch, keine Ahnung, Port Charlotte, Lagavulin, was weiß ich, reinkippst, dann schmeckt der gesamte Malt dann nach dem Rauch. Das Rauchigste, was ich reingepackt habe in die Living Bottle, war ein Ardmore Portwood. Genau. Ansonsten ist alles drin, von der Bourbonfassreifung über die verschiedensten Weinfassreifung, Port, Sherry, alles drin. Und das hinterlässt natürlich alles Spuren.
Ja, ja, klar.
Relativ süß.
Ja. Ja, das ist, also dieses Thema mit dem Rauchen der Living Bottle, ich habe, das ist auch schon ein bisschen her, ich habe auf jeden Fall vor, müsste ich nochmal gucken, 2 Jahren, 3 Jahren irgendwie auch mal eine Living Bottle gemacht, bei der ich einfach alle rauchigen und nicht rauchigen Single Malts habe ich damals auch nur genommen, in der Living Bottle zugeführt habe, also immer so den Rest aus Flaschen. So diesen letzten Nüssel, der da irgendwie drin ist und eben halt auch Sampleflaschen und so, ne? Also wo noch ein bisschen was drin war, die nicht leer geworden sind oder so. Oder wo ich dachte, das eine CL, das bevor das jetzt irgendwie ein halbes Jahr im Schrank stehst, führst du das der Living Bottle zu. Und da habe ich nicht drauf geachtet und dadurch ist das ist schon ein cooles Ding, aber da ist halt auch irgendwie so 2-3 CL von so einem dunklen Legic reingewandert, fast stark, ne, solche Sachen. Und dementsprechend ist da halt der Grundtenor wie ein rauchiger Whisky. Ne? Also ja. Da hast du nicht das Gefühl, dass der vielleicht nur die Hälfte oder nur ein Drittel rauchige Bestandteile hat, sondern dass du riechst dran und das ist ein Raucher. Das ist nicht schlecht, das ist ein cooles Teil, aber da geht halt alles andere ziemlich drin unter. Und dementsprechend ist das schon ganz gut. Ich habe momentan auch eine Living Bottle fertig. Da habe ich maximal ein paar Tropfen von einem guten Raucher drin, wo ich noch so eine leere Sampleflasche hatte, wo am nächsten Morgen dann irgendwie noch so ein ganz kleiner Rest drin war, wo ich gedacht habe, ach komm, für die Komplexität machst du nochmal von dem Williamson, den ich von dir hatte. Ja, 2-3 Tropfen sind dann noch irgendwie aus so einem halben Liter draufgegangen. Reicht völlig. Ja. Ne? Mehr brauchst du da gar nicht reinmachen. Aber was ich dafür noch mache, ich tue auch Blends mit rein. Also da habe ich jetzt kein Problem mit. Also richtige Blended Whiskys, also auch auch mit einem Grain-Anteil. Das finde ich jetzt auch nicht schlimm. Und bei mir ist gemischt halt, da ist Jung und Alt, Bourbon und Sherry und Port und was weiß ich, das alles drin.
Ja.
Also Bourbon fast gereift. Ich würde jetzt kein Bourbon reinmachen, also kein American Whisky. Das glaube ich, das ist für mich, dafür sind zu verschiedene Destillate. Mhm. Aber ansonsten kann man das so machen. Und da habe ich auch gerade wieder eine Flasche voll bekommen, so einen halben Liter. Hier ist dieser, wie heißt nochmal, der Nicker from the Barrel. Die Flasche, die hatte ich noch irgendwo rumstehen, habe ich die mal genommen.
Ja.
Als Living Bottle. Und weil ich auch nicht wollte, dass da so, also am Anfang wollte ich nicht, dass der Whisky so lange in so einer großen Flasche steht, weil ich auch nicht wusste, wie schnell ich da was reinkriege. Und da dachte ich, so ein halber Liter geht da vielleicht ein bisschen besser.
Mhm.
Und ja, der steht jetzt auch in der Ecke und der muss jetzt wenigstens noch 3-4 Monate da rumstehen, bevor ich den mal zur Hälfte leere, um ihn dann wieder zu befüllen, weil das ist die Idee, die ich jetzt habe mit der Flasche, immer nur die Hälfte zu entnehmen und dann wieder zu befüllen. Und wenn sie voll ist, wieder die Hälfte zu entnehmen.
Das habe ich ja auch so gemacht, genau, stimmt. Wir hatten das, ich erinnere mich gerade, wir hatten das Thema, glaube ich, schon mal ganz am Anfang des Podcasts, irgendwann so eine der ersten Episoden. Da hatte ich nämlich die Living Bottle zum Podcast mitgebracht und die haben wir dann an dem Abend nicht halb geleert, aber noch 1-2 Drams draus getrunken. Und aber damit,
wir haben sie nicht im Podcast probiert, ne?
Das weiß ich nicht.
Nee, ich glaube, wir sind danach noch irgendwo in eine Gastronomie gegangen und da hast du ganz frech die Pulle aus dem Rucksack geholt. Da erinnere ich mich noch dran.
Ja, und dann haben die Barleute haben uns nicht mal rausgeschmissen, sondern waren total begeistert, dass wir die Pulle dabei haben und wir haben dort fleißig Drams ausgeschenkt aus der Living Bottle. Das war witzig.
Die hatten ja auch ehrlicherweise nur scheiß Whisky da, ne?
Also ich finde nicht, dass ein Artback 10 scheiß Whisky ist.
Okay, das ist die einzige Ausnahme vielleicht. Aber auf jeden Fall haben die da keine gute Whisky-Auswahl, muss man
sagen. Ja, es ist halt auch keine Whisky-Bar und auch, also es ist halt eigentlich eher eine Bierbar.
Alles gut, ich will es nur sagen, ne? Also für einen Glenfarclas 10 oder so, oder was die da haben. Naja, egal. Fand ich auf jeden Fall ein bisschen schade. Aber ist ja nicht schlimm. Auf jeden Fall haben sie ja cool reagiert, als du die Pulle ausgepackt hast und dann war das ja auch alles okay.
Ja. Das war ganz entspannt. Nee, deswegen, Living Bottle eigentlich ganz interessant. Schreibst du drauf, was du alles reinpackst? Führst du da irgendwie Buch? Hast du eine Liste, die du da drauf verewigst im Endeffekt, damit du weißt, okay, das ist jetzt das 275. Sample, was in diese Flasche wandert, oder haust du einfach rein und ist in Ordnung?
Bei der ersten Living Bottle habe ich damit angefangen. Also da habe ich dann irgendwann aufgehört, das draufzuschreiben, weil das war mir irgendwie zu doof. Und dann habe ich die Liste habe ich aber noch. Da ist vielleicht die Hälfte von dem, was da wirklich drin ist, habe ich aufgeschrieben. Und jetzt mache ich das nicht mehr.
Ich finde das auch albern. Das ist so typisch deutsch, dass über alles Buch geführt werden muss und das alles möglichst akribisch und genau festgehalten werden muss.
Ich bin auch ein viel zu großer Schlunz dafür. Weißt du, das ist mir nachher, ich habe den Mehrwert auch nicht gesehen, weil du.
Ja, null.
Du sagst ja auch nicht, ey, da sind jetzt 8 Tropfen Kleinlisch sowieso drin. Weißt du, das ist ja Quatsch.
Ja, also finde ich völlig absurd, da Buch zu führen, was in der Living Bottle drin ist. Hauptsache, das schmeckt, oder?
Genau. Also, was ich sinnvoll finde, Buch zu führen, ist, wenn du jetzt sagst, dass du bewusst blendest. Ja, da finde ich schon spannend zu wissen, was drin ist. Also wenn du jetzt sagst, ich möchte mir jetzt einen eigenen Blend kreieren aus meinetwegen 2, 3, 4, 5, 6 Whiskys, dann würde ich mir schon notieren, welche Bestandteile und in welchem Verhältnis sind die da reingewandert.
Ja, das entspricht ja aber nicht dem Konzept der Living Bottle.
Nee, genau. Ich wollte nur sagen, das würde ich dann so machen. Ne?
Ja.
Aber ansonsten sehe ich da keinen Grund für, das zu notieren, weil bei einer Living Bottle, da kommt halt immer der Rest rein und der Rest kann...
Genau.
Ja, der ist ja nicht gesteuert, der ist willkürlich und dementsprechend macht es auch keinen Sinn, das zu dokumentieren für mich jetzt. Zumal die Bestandteile ja eigentlich alle immer sehr klein sind.
Ja. Ja, also das ist dann... Ja. Also
ich muss dazu sagen, ich hatte in der ersten Living Bottle hatte ich so ein Glenfarclas 105 aus so einer Literpulle, hatte ich irgendwie noch 10 cl drin oder so. Und das war dann sozusagen der Grundstock für die erste Living Bottle. 10 cl, ja. Farkas 105, das weiß ich noch. Jetzt bei meiner neuen habe ich gar keinen so gesehen Lead Malt drin. Ich glaube, der größte Anteil da drin ist irgendein Ire. der da reingewandert ist. Aber auch den hatte ich vorher, glaube ich, schon mal irgendwie in irgendeiner anderen Living Bottle drin und habe das dann da reingegossen oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Spielt aber eigentlich keine Rolle. Ich glaube, wenn man weiß, man hat irgendwie so Reste, die sind auch, das ist jetzt kein Schrott, sondern das ist halt das, was man zu Hause so trinkt und das ist ja alles in der Regel vernünftig. Man fängt damit noch was an und kann dann noch was kreieren, was einem vielleicht dann auch wieder schmeckt. Ist das doch was Cooles? Und dann hat man da ein bisschen Spaß mit und kann sowas wie du in den Schuppen sperren und dann irgendwie ein halbes Jahr später verkosten oder man kann das mal so auf den Tisch stellen oder was auch immer.
Ich bin echt gespannt, wie das Teil schmeckt. Weil die Nase war fantastisch, wirklich. Also ich habe da so, wie gesagt, nur mal kurz die Flasche aufgemacht. Und was interessant war, die Flasche war von innen, hat sich da irgendwie Kondenswasser gebildet. Das habe ich bisher auch noch nicht gecheckt, warum und wie. Es war immer noch relativ kühl draußen und oben am Flaschenhals, das habe ich auch hier zu Hause manchmal, da bildet sich wie so ein kleines, ja, wie so ein paar Tropfen setzen sich da ab. Ob da, ich weiß nicht, ob das durch Wärme ist, dass da was anfängt zu verdunsten und sich dann am kalten Flaschenhals absetzt oder so. Das wäre auch mal interessant, so ein Mysterium, so ein bisschen.
Ich würde denken, das ist wahrscheinlich eine einfache Erklärung. Ja, ich hab das bei Flaschen, die mal irgendwie in der Garage landen, habe ich das auch.
Ja.
Aber so in normalem Raum nicht. Also jetzt in der Küche, also in geheizten Räumen habe ich das eigentlich nicht.
Okay. Ich habe das auch nur bei manchen Flaschen. Also wenn ich jetzt hier meine offenen Flaschen angucke, da hat irgendwie eine hat das und die anderen nicht. Naja. Wer weiß. Müssen wir noch mal ein bisschen uns reinfuchsen in die Materie der Flaschen.
Ja, also ist mir ehrlich gesagt noch gar nicht so groß aufgefallen, dass ich mir da jetzt Gedanken drüber gemacht hätte, aber da gibt es bestimmt auch eine gute Erklärung für. Kann man ja mal drüber nachdenken und vielleicht können wir das ja beim nächsten oder übernächsten Mal nochmal thematisieren.
Sehr gern. Haben wir noch was für heute?
Ja, ein zweites Thema hätte ich noch, das dem ich immer wieder mal begegne in letzter Zeit, auch nichts Neues, aber das jetzt auch vermehrt auftaucht und mich auch wieder auf der anderen Seite, also nicht irritiert, aber was mir aufgefallen ist, weil es vermehrt aufgetaucht ist, und zwar, dass Malls wieder sich darüber definieren, vor allen Dingen von jungen Destillerien oder von unbekannten Destillerien, dass die irgendwie verrückte Sachen mit dem Whisky anstellen. Also es reicht heute nicht mehr zu sagen, ich brenne jetzt meinen eigenen Whisky und der liegt dann 8 Jahre in einem Bourbonfass oder in einem Sherryfass, sondern da muss immer irgendwas Spezielles mitgemacht werden.
Ja.
Und ich habe in den letzten 14 Tagen sind 4 Neuerscheinungen rausgekommen. Jetzt weiß ich gar nicht, ob die hier überhaupt eine Relevanz haben für Deutschland, aber wo ich zumindest in den News Portalen von gelesen habe, wo ich dachte, die drehen ja wieder ganz schön auf gerade. Mhm. Und in allen Richtungen, ne? Also das erste war ein japanischer Malt Whisky. Nee, stimmt gar nicht. Das war ein japanischer Blended Whisky. Umiki heißt der.
Okay, sagt mir gar nichts.
Die nehmen japanischen Malt Grain, den sie irgendwo aus der Welt zukaufen. Schottland, aus USA, keine Ahnung was, steht nicht da, aber steht nur irgendwo, kommt nicht aus Japan. Und das packen die zusammen in ein Fass aus Pinienholz, diesen Blend, lassen den da nochmal finishen. Und wenn die den dann verdünnen, auf Trinkstärke, keine Ahnung was, 40% oder so, ich weiß nicht, was der hat, dann packen die da Ozeanwasser rein, was vorher gefiltert wurde. Also kein Quellwasser, wie das normalerweise üblich ist, sondern irgendwie ist Meerwasser.
Und deswegen kann man sich auch seinen Pult nehmen.
Deswegen ist der irgendwie so Ocean, die Ocean Edition oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Da habe ich nur gedacht, also wenn einem nichts mehr einfällt, ne, dann nimmst du Wasser nicht aus der Quelle oder aus dem Fluss, sondern destillierst mal irgendwie so ein bisschen Meerwasser ab. Holst das Salz da raus und packst das dann in die Flaschen, damit du was zum Erzählen hast zu deiner Flasche. Aber irgendein unbekanntes Ding, keine Ahnung. Ne? Also es ist jetzt keine Distillerie oder sowas, sondern einfach nur irgendein Abfüller.
Ja, solange du dich nicht an die Vorgaben der SWA halten musst, ist das ja alles in Ordnung.
Ne? Genau.
Dann kannst du ja machen, was du willst.
Ich habe ein zweites Beispiel aus Japan noch gesehen, und zwar das Ding heißt Kamiki Sakura Cask. Also ich habe keine Ahnung von japanischen Whiskys, ne? Hau mich. Aber auch wieder völlig durchgedrehtes Teil, reift in Zedernholz. Dann finisht man das schon in Kirschholz. Ne? Weiß ich auch nicht, was... Also das ist nun mal auch eine ganz eigene Nummer. Auch von einem Abfüller, also die haben keine Destillerie, irgendeine Bude aus Osaka da irgendwo. Aber halt mit Fässern, wo normalerweise jetzt kein Whisky drin gereift wird oder der halt nicht standardmäßig dafür genommen wird, ist dann sozusagen da die Grundlage. Dann ein Schweizer, das ist jetzt der dritte, also wie gesagt, alles innerhalb von ein paar Tagen. Swiss Mountain Single Malt heißt das Ding.
Mhm.
Die Distillerie heißt Rugenbräu. Ich vorher noch nie gehört.
Kann das sein, klingt wie ein Bier.
Ja, habe ich auch gedacht, aber es ist halt, vielleicht machen die auch sonst Bier, keine Ahnung. Die haben jetzt einen 10-Jährigen rausgebracht, der vier Jahre ganz normal im Keller lag und dann nochmal 6 Jahre bei -4 Grad in irgendeiner Eisgrotte.
Auch geil. Das ist ja hier, du bist ja immer so überzeugt, wie nennt man das, begeistert von Milk and Honey. Muss ich übrigens, irgendwann müssen wir uns da mal ein Sample organisieren. Milk and Honey, die reifen wohl einen Teil ihres Whiskys unter dem Meeresboden oder niedriger als quasi 0 Meter irgendwo am Roten Meer oder so, was natürlich sehr, sehr tief gelegen ist. Und das soll natürlich ganz, ganz besonderen Einfluss auf die Reifung des Whiskys haben. Ist halt viel Marketing sicher dabei. Ich kann natürlich Whisky auch irgendwo im Nordpolarmeer reifen. Es gibt hier irgendwie Pests. Ich glaube, es waren die Spreewood Distillers, die mit ihrem Whisky auf dem Hänger durch Deutschland gefahren sind oder sowas.
Ja, das ist ja, also das ist jetzt auch nicht neu, ne? Hier Aquavit Linie gibt es ja schon seit 100.000 Jahren gefühlt. Ne? Haben die Höhlenmenschen schon getrunken, wo es ja auch heißt, der ist über irgendeine Äquatorlinie, wird der mit dem Schiff gefahren oder sowas. Ne? Mhm. Also das ist jetzt auch nicht neu, ne? Ich habe noch den vierten, den will ich nur nennen, weil wie gesagt, das ist alles, ich weiß gar nicht, ob seit unserem letzten Dings oder ob das jetzt 2 Wochen her ist, und zwar Corach Single Malt, ein irischer Single Malt. Da, der reifte dann auch ganz normal und dann wurde der gefinished in Virgin-Fässern, die nochmal mit verbrannten Algen und verbrannten Seetang geräuchert wurden. Das
habe ich gelesen.
Mhm. Kombu-Algen oder Kombu-Seetang, keine Ahnung. Wurden diese Virgin-Oak-Fässer nochmal irgendwie geräuchert oder ausgebrannt.
Ja.
Da drin nochmal 3 Monate gefinisht. Also, was will ich damit sagen? Du kannst am Wasser was machen, an den Fässern, am Destillat, weiß der Geier was. Ne? Da gibt es so viele Möglichkeiten. Und wenn den Leuten nichts mehr einfällt, um ihren Whisky irgendwie zu verkaufen, dann müssen die halt diese Wege, oder gehen die diese Wege, gerade oft ja, wenn kein Alter draufsteht. Ich meine, dieser 10-Jährige, der hat ja schon ein richtiges Alter. Aber oft sind das dann ja junge Dinger, die man mit irgendwelchen verrückten Fässern interessant macht.
Ja,
ich bin jetzt auch nicht der Mega-Purist, ich will das gar nicht verurteilen. Ne? Ich sage jetzt nicht, es muss nur immer Bourbon oder Sherry oder Port sein, sondern ich finde so eine Sachen ja auch ganz lustig. Wenn jetzt in so kurzer Zeit, innerhalb von gefühlt 2 Wochen, 4, 5 so eine Abfüllung auf den Markt kommen, dann weiß ich auch nicht, ob da gerade mit Macht versucht wird, irgendwas auf den Markt zu bringen, was einen Innovationscharakter hat.
Ja, ich weiß nicht, ich bin dem sehr kritisch gegenüber eingestellt. Also jetzt, woran ich jetzt als allererstes denke, wie heißen die Schweden? Macmyra mit ihrem grünen Tee Finish. Hä? Warum? Bitte? Mag ja sein, dass das schmeckt, aber ich muss ja, nur weil ich alles machen kann, muss ich doch nicht alles machen. Ich meine, irgendwie gibt's ja so ein bisschen auch was Traditionelles. Ich weiß, wer rastet, der rostet und Innovation ist gut. Aber bei manchen Sachen kann man es auch mal gut sein lassen und einfach mal guten Whisky machen. Und ich meine, Macmyra macht guten Whisky. Ich glaube nicht, dass die es so unbedingt nötig haben, jetzt grünen Tee-Whisky rauszubringen.
Aber es gibt von denen ja gar keinen normalen Whisky. Gibt's von denen eine einfache 12 Jahre Bourbon-Fass? Gibt's doch gar nicht.
Na klar.
Die bringen doch immer nur irgendwelche komischen.
Nein.
Moltebeerenfass und.
Nein.
Keine Ahnung, was das alles ist.
Die haben doch den ganz normalen was weiß ich, haben die nicht sogar einen 12-Jährigen?
Also keine Ahnung, ich wüsste nicht.
10. Die haben einen 10-Jährigen, genau. Marc Mühre hat einen 10-Jährigen, der quasi jetzt so der Standard ist.
Da ist okay, auch nicht also irgendwie was abgefahren. Ich will nur sagen, die Distillerie Marc Mühre steht für mich total für eigentlich nur Experimente. Dass die jetzt irgendwie so eine typisch langweilige Core-Range haben, die aus Bourbon und Sherry besteht und dann darauf aufbauend experimentelle Sachen machen, ist ja bei denen eigentlich nicht so, sondern die bestehen ja eigentlich eher aus den Experimenten.
Okay, da habe ich die Brennerei falsch verstanden bisher.
Also nehme ich die zumindest wahr. Die bringen, also ich, mir fällt jetzt nicht viel von denen ein, was halt klassisch gereift ist, sondern irgendwie fällt mir eher das ein, was irgendwie Glühweinfass und weiß der Geier, was die da alles
für Zeug. Ja, stimmt, das habe ich gesehen. Das klingt natürlich auch immer alles interessant, aber ich weiß nicht, ich habe irgendwie vielleicht ein oder zwei Marc Mühres bisher probiert. Und das interessiert mich aber dann dadurch irgendwie, das stößt mich irgendwie eher weg, so dieses ganze Experimentelle. Ich habe so viel zu entdecken, gerade in Schottland und Irland und fange so ein bisschen an mich zu interessieren für vielleicht Japan noch, die Taiwanesen oder auch jetzt den amerikanischen Whisky. Da habe ich für so krass experimentelles Zeug, das kann ich doch gar nicht. Also ja, das ist mir irgendwie ein bisschen alles zu viel, muss ich sagen. Ja. Also man guckt irgendwie schon mal über den Tellerrand hinaus. Man bekommt ja auch viel mit. Aber ich weiß nicht, das ist dann, irgendwo ist mir das persönlich halt too much. Brauche ich nicht.
Ja, du, ich brauche das auch nicht. Ne? Also ich finde es aber auch nicht schlimm, dass man diesen Stil entwickelt und sagt, wir definieren uns halt über irgendwelche verrückten Experimente oder wir wissen, wenn wir einen Namen bekommen wollen, dann müssen wir halt eben da was Besonderes machen. Manchmal kommt ja auch was Gutes bei rum. Glenderloch, 13 Jahre Misonara Cask. Also mich interessiert diese, das ist ja alles gesourcter Whisky, die brennen ja erst seit irgendwie 5 Jahren selber oder 4 Jahren. Mich interessieren die Sachen, die rausbringen, ansonsten nicht so sehr.
Ja.
Ne? Also, aber der ist halt starkes Teil und deswegen, weil es halt eben auch ein besonderes Fass ist, ist der halt bei mir auch dann irgendwann in mein Beuteschema reingekommen oder weil ich das halt interessant fand. Das muss natürlich jetzt nicht für alles gelten, was irgendwie nur ein verrücktes Fass hat.
Ja.
Keine Ahnung, ob ein Whisky aus dem Zedernholzfass was Besonderes ist. Ich würde jetzt nicht unbedingt irgendeinen freakigen japanischen Blend probieren, weil dann weißt du nachher eh nicht, ob das an dem Destillat liegt oder am Fass, was du da schmeckst. Zumal nicht, wenn der erst in Zedernholz und dann in Kirschholz und dann vielleicht nochmal irgendwie Meerwasser reingespült. Weißt du, das ist ja dann eh die Frage, wo das herkommt.
Ja.
Keine Ahnung. Nein, aber das muss man sich halt, mir fällt das nur auf, dass es da halt gerade wieder irgendwie so eine Phase gibt, wo offensichtlich da ein bisschen mehr in dieser Richtung rauskommt. Entweder, weil die Sachen alle noch sehr jung sind und man irgendwie das fehlende Alter durch irgendeine freakige Story noch irgendwie unterfüttern muss oder weil vielleicht einfach die positiv ausgesprochen die Experimentierlaune halt da gerade sehr groß ist. Oder vielleicht, weil die Fässer ja sonst zu teuer sind oder weiß der Geier was, ne? Aber
das ist ja auch in Ordnung. Ich denke, das spielt auch eine große Rolle, ne? Dass natürlich Weinfässer, Bourbonfässer, da muss man natürlich irgendwie Quellen haben, um das günstig zu beschaffen. Und ich denke, dass dann exotische Fässer vielleicht günstiger zu beschaffen sind. Aber wie gesagt, also mich persönlich, ich interessiere mich halt gerade einfach nicht dafür. Ich weiß das natürlich zu schätzen, wenn jemand da viel Mühe reingibt. Man sieht natürlich bei Marc Mühre, dass da die Leute haben Ahnung, die Leute machen tollen Whisky, der ist allseits beliebt. Aber ich hatte bisher irgendwie noch nicht den Kopf, irgendwie mich ausgiebig damit zu beschäftigen. Also ist irgendwie halt bis jetzt immer runtergefallen hinten bei mir.
Na, du hast auch, glaube ich, wenig Wiederholungsmöglichkeiten. Ja, also wenn du dir jetzt diesen aktuellen grüner Tee-Finish kaufst, dann hast du jetzt wahrscheinlich deinen ersten grüner Tee-Finish-Whisky, denkst dir, okay, das schmeckt vielleicht einen Tick anders als irgendein anderer Marc Mühre und dann ist er weg und dann ist er auch nie wieder zu kaufen oder die nächsten x Jahre nicht. Weißt du, was ich meine? Du kannst da auch relativ wenig drauf aufbauen, finde ich. Also auch in deiner eigenen Geschmackssozialisation. Also du kannst halt sagen, okay, ich habe mal einen grünen Tee-Finish getrunken oder ich habe mal einen Glühweinfass-Finish getrunken oder sowas. Aber das bringt, also das, darauf baut nichts auf. Ne? Du kannst jetzt nicht sagen, ich will in so eine Richtung mal irgendwie weiter schauen, weil da gibt es dann halt eben nur relativ wenig. Das ist bei mir ja, so nachher okay. Schon schwer, weil das alles so teuer ist.
Ja. Aber das ist, also ich schaue immer mal nach Misonara-Fässern. Das ist natürlich irgendwie, also das Geschmacksprofil ist ja immer relativ, also das ist ja sehr intensiv und dadurch ist es relativ gleich bei auch bei verschiedenen Brennereien. Das finde ich interessant. Also mir gefällt das mit diesem, dieser süßliche Sandelholzeinschlag. Das ist ganz cool.
Mhm. Ja,
das mag catch, das auch. Das catcht mich. Ne? Das ist dann natürlich auch was, diesen Glenderloch, den habe ich einfach probiert, weil ich es irgendwie total interessant in dem Fall auch fand. Ne? Den habe ich irgendwo mal auf einer Sample-Liste gesehen, zack, Sample bestellt und fand den geil, direkt nochmal bestellt. Und merkst du eigentlich gerade, dass wir jetzt in jeder Folge seit den letzten 3 oder 4 Folgen über diesen Whisky sprechen?
Ich weiß auch nicht, Tim, warum du da wieder von angefangen hast. Ich habe mich schon die ganze
Zeit... Nee, du hast damit angefangen.
Ich weiß. Ich wollte einfach nur die Schuld von mir schieben.
Das ist ja auch nicht schlimm. Der hat auf jeden Fall nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Und ich habe immer noch keine Flasche davon bestellt.
Ja, dann lass doch einfach an dir vorbeiziehen. Vielleicht kommt ein drittes Batch. Alles gut.
Ja, den gibt es ja noch ganz entspannt.
Ja, den gibt es überall noch. Musst dir keinen Kopf machen.
Deswegen. Und ich warte einfach so lange, wie gesagt, bis du den aufmachst.
Sehr gut. Ich brauche ihn ja gar nicht aufmachen. Ich habe ja noch ein CNCL-Sample hier rumstehen. Das muss ich erstmal aufmachen. Aber das können wir uns vielleicht auch teilen und nochmal hier zusammentrinken, um dem ganzen Thema nochmal...
Zeit wird es. Ich habe, wie gesagt, ich habe heute, der Flo da und hat ein paar Samples abgeholt. Und dann haben wir auch gesagt, so, es wird Zeit, dass wir mal wieder raus können, mal wieder zum Stammtisch, mal wieder Leute treffen, das soziale Leben aufflammen lassen. Ich freue mich drauf, wenn das soweit ist. Solange halten wir mal noch die Füße still, würde ich sagen.
Ja, so machen wir das.
Und wünschen euch da draußen auch noch viel Kraft. Haltet durch. Die paar Wochen schaffen wir auch noch. Ich hoffe zumindest, dass wir das alles schnell demnächst irgendwann über die Bühne bekommen. Bleibt gesund, hört fleißig, Dram Good. Gebt uns gerne Feedback. Facebook, sonst wo, schreibt irgendwelche Rezensionen bei Google oder nein, was ist das? Apple Music, Apple Podcasts, Spotify, unter unserer Website ist das auch möglich. Wir wünschen euch alles Gute. Ciao, ciao, macht's gut.
Bye, bye.